klingen ein bisschen tragisch, oder?
Realität, Stefan, das ist schlimmer.
Was ist die Realität?
Was ist denn rausgekommen?
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Heling, Oberarzt an der Uni in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie wie immer Xenia Stach aus Mannheim.
Hallihallo.
Dann natürlich Marvin Schwarz, niedergelassen in der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Und Javita Schemi von der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor, wobei wir dieses Mal allerdings eine Sonderfolge machen, weil wir gerade die DGK-Jahrestagung in Mannheim hinter uns haben und natürlich den Jahreskongress der ACC. Deswegen wollen wir Ihnen heute insgesamt vier aktuelle Studien kurz vorstellen, aber auch damit bekommen Sie natürlich in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Studien. Entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit wollen wir gleich loslegen und Javid hat Reduce AMI vorbereitet.
Genau, ich darf eine Studie vorstellen, die sich mit Beta-Blockern im Kontext von akuten Myokardinfarkten beschäftigt hat. Eine Studie, die auf dem ACC vorgestellt wurde und zeitgleich im New England Journal publiziert wurde. Eine Studie, die interessant ist für unseren klinischen Alltag, aber natürlich auch strategisch intelligent gemacht, auch spannend ist hinsichtlich des Studiendesigns. Es ist nämlich eine registerbasierte und dann aber auch in der Studienstruktur aufgefangene Studiendesign gewesen, das eingeschlossen hat Patientinnen und Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt, bei denen vorbekannt war, dass sie eine KAK auch haben. Und diese Patientinnen mussten eine erhaltene Pumpfunktion von EF linksventrikulär 50% und größer haben, um eingeschlossen zu werden. Und die Studie sollte adressieren, brauchen Patientinnen und Patienten im Grunde mit einem akuten Myokardinfarkt einen Beta-Blocker, ja oder nein? Bei Patienten mit eingeschränkter Pumpfunktion ist die Frage ja eigentlich ganz gut adressiert, allein schon aus der Indikation der Herzinsuffizienz heraus, dass wir diesen Patientinnen und Patienten einen Beta-Blocker geben. Aber bei denen, wo die Pumpfunktion erhalten ist, ist die Frage, ob diese Patientinnen und Patienten auch profitieren von einer Beta-Blockade. Deswegen ist der Titel auch Beta-Blockers After Myocardial Infarction and Preserved Ejection Fraction. Wir denken gleich an die Herzinsuffizienz, obgleich hier gar keine Herzinsuffizienz kollektiv per se gemeint ist, sondern einfach Patienten mit Infarkt und einer EF von 50% und größer. Diese Patienten wurden dann randomisiert innerhalb der ersten 7 Tage nach dem Index-Event und sollten dann einen Beta-Blocker bekommen oder halt keinen. Die Studie ist im Paralleldesign, aber als Open-Label-Studie gefahren und entsprechend ist der Kontrollarm Standard of Care und es gibt keine Verblindung hinsichtlich der Substanz, die sie bekommen. Entsprechend haben die Patientinnen und Patienten, die den Beta-Blocker nicht bekommen haben, auch die Instruktion aktiv bekommen, keinen Beta-Blocker im weiteren Verlauf zu erhalten, eine Anleitung bekommen, dass wenn das einen Bluthochdruck im weiteren Verlauf geben sollte, man doch auch von dem Beta-Blocker Abstand nehmen sollte in der Hypertonie-Therapie. Ja, das ist sozusagen das spannende Setup. Entsprechend ist auch klar, dass Exclusion Criterion hier natürlich auch ist. Also Patienten wurden ausgeschlossen, wenn sie aus anderer Indikation heraus einen Beta-Blocker bekommen sollten oder sagen vorab schon eine Indikation hat, einen Beta-Blocker zu bekommen, unabhängig von der Fragestellung akute Myokardinfarkt. Was ist denn rausgekommen? Die Patienten mit Beta-Blocker haben keinen Überlebensvorteil gehabt gegenüber den Patienten und Patienten, die keinen Beta-Blocker hatten. Ja, also es zeigt sich ein unfassbar breites Konfidenzintervall hinsichtlich des primären Endpunktes und der Hazard Ratio. Der primäre Endpunkt, der bestand aus einem Tod jeglicher Ursache oder eines erneuten neuen Myokardinfarktes, also dieser kombinierte Endpunkt, der zeigt hier ein P-Value von 0,6. Ja, ein Hazard Ratio, Konfidenzintervall, was nicht der Rede wert ist, also von 0,8 bis 1,2. Wir sehen also keinen Effekt hier drin. In den sekundären Endpunkten dann nochmal niedergeschlagen, sehen wir auch bei keinem der sekundären Endpunkte den Hinweis darauf, dass es einen Vorteil gibt. Normalerweise werden Power-Studien, die auf einen Endpunkt mit Tod jeglicher Ursache gepowert sind, die sind eigentlich auch ganz gut statistisch aufgestellt, um einen Blick auf die kardiovaskuläre Mortalität zu schauen, weil das sozusagen das ist, was diese Patienten am ehesten beeinflusst werden kann. Und auch bei dem Tod kardiovaskuläre Ursache, was ein sekundärer Endpunkt hier war, sehen wir keinen Vorteil. Entsprechend, was leite ich daraus ab für mich? Patienten, die einen Infarkt haben, wo doch einen großen Teil ein Automatismus da war, den zumindest, wenn sie das vom Blutdruck und von der Herzfrequenz her vertragen, diesen Patienten eine Beta-Blockade zu geben. Eine Idee ist ja auch, gerade Patienten, die eine stenosierende KAK haben, die einen Infarkt hatten, dass die davon profitieren, wenn man denen die diastolische Durchblutung verbessert, wenn man sie die Diastole verlängert, die Herzfrequenz reduziert, auch sagen die Sauerstoffbedarf reduziert, dass diese Patientinnen und Patienten davon profitieren. All das hat sich in dieser Studie hier nicht bestätigt. Es ist für mich ein weiteres Zeichen dessen, dass gut gedacht sich nicht in Studien zwingend reproduziert. Ja, ein physiologisches Verständnis, was total Sinn macht, sich hier nicht reproduzieren lässt und entsprechend die Patientinnen und Patienten keinen Vorteil haben und die Nebenwirkungen, Side-Effects der Beta-Blockade hier sonst erdulden müssen. Eine spannende Sache, die man sagen bei diesen Safety-Endpunkten immer im Blick haben muss, ist ja, haben diese Patientinnen und Patienten weniger gefährliche Arrhythmien? Ja, das ist ja auch eine Sache, die wir häufig sagen, gerade mit der Frage Narbe oder so etwas im Blick haben müssen. Da muss man sagen, eine Limitation der Studie ist natürlich, also ich finde eine total gerechtfertigte und sagen keine kritikwürdige Limitation, aber eine Limitation ist natürlich da drin, dass diese Patienten keinen Loop Recorder oder so drin hatten, um festzustellen, dass sie eventuell NSVTs oder irgendwie Arrhythmien in sich vielleicht häufiger haben. Jedenfalls haben sie nicht in einem Maße häufige Arrhythmien, dass sich das in den Todesursachen relevant niedergeschlagen hätte. Eine Auflösung, eine gute Power, um das festzustellen, gibt es nicht, aber eine Arrhythmie, die nicht tötet oder nicht so häufig auftritt, dass sie da in so einem großen Kollektiv auftritt, ist vielleicht auch eine Arrhythmie, die man an der Stelle einfach ignorieren kann. Das Beta-Blocker bei erhaltener Pumpfunktion nach einem Infarkt sind also nicht mehr Teil meiner Therapie, die ich für meine Patientinnen und Patienten ansetze, wenn der Patient nicht aus anderen Gründen Beta-Blocker braucht.
Oha, okay, danke dir. Also mir sind an der Studie ehrlich gesagt so ein paar Sachen aufgefallen. Vielleicht haben wir ja Zeit, wenigstens kurz zu diskutieren. Also die Safety-Endpunkte, die waren Hospitalisierung wegen Bradykardie, AV-Block zweiten Grades beziehungsweise dritten Grades, Hypotension, Synkope oder Schrittmacherimplantation. Die waren ja nicht unterschiedlich in den beiden Gruppen. Und das sind alles Endpunkte, beziehungsweise es wurden die Adverse Events nur erfasst, wenn sie zur Hospitalisierung führten. Das sind aber alles Endpunkte, die man ja eigentlich ambulant lösen kann, indem man den Beta-Blocker absetzt. Deswegen ist die Zahl der Events eigentlich nicht so wahnsinnig erstaunlich, finde ich. Und dann haben noch 14% der ohne Beta-Blocker-Gruppe ein Crossover gehabt innerhalb eines Jahres in die Beta-Blocker-Gruppe, weil die behandelnden Ärzte das offenbar nicht ausgehalten haben ohne Beta-Blocker.
Also stimmt. Wobei man sagen muss, sowohl hinsichtlich Superiority als auch hinsichtlich Non-Inferiority-Designs, wie da sagen, also das ist so deckungsgleich, sind diese Kaplan-Meier-Kurven nebeneinander liegend, dass ich da sagen, also stimmt, die Limitation gibt's, aber die Frage ist, gibt's einen Hinweis darauf, dass ein Beta-Blocker helfen würde? Ich meine, das ist ja die Herangehensweise, die wir üblicherweise haben. Eine Substanz muss erstmal sagen, einen Überlebensvorteil zeigen. Und an der Stelle, wir sehen keinen Vorteil der Beta-Blocker-Indikation, also gibt es dahingehend weiter für mich keine Indikation, einen Beta-Blocker zu geben. Du hast natürlich total recht. Wir haben kein Entzugsdesign hier drin, aber es gibt keine Evidenz dafür, dass die Patienten dafür profitieren würden. Und wenn es die Evidenz dafür nicht gibt, dann gibt es auch erstmal keinen Beta-Blocker.
Der Beta-Blocker ist ja insgesamt auf dem Rückzug seit einigen Jahren. Meine Frage, wir haben jetzt natürlich das untersucht bei Patienten nach Herzinfarkt. Wie würdest du das sehen bei Patienten nach Bypass-Operationen mit doch erhöhten Raten von Herzrhythmusstörungen nach dem operativen Eingriff? Ich glaube, die muss man da rausnehmen aus den Erkenntnissen. Die sind auch nicht mit untersucht.
Genau, also diese Patienten sind auch nicht die hier sagen untersucht wurden. Genau, ich glaube, ein Grund auch, warum die Beta-Blocker auf dem Rückzug sind, das ist ja vor allem in der Herzinsuffizienz der Fall, weil wir eine so breite, gute, anderweitige Herzinsuffizienztherapie auch haben. Und gerade mit dem, ich meine, das ist ja Stefan, der Experte aus unserer Runde ja auch, was das angeht, bezüglich der breit aufgestellten, also diese Paradigmenwechsel, dass wir versuchen mit der so viele Substanzen, Herzsubstanzen wie möglich an den Mann zu bekommen, statt aufzudosieren primär, dass wir da auch sehen, den Beta-Blocker, der ja häufig die Auftitration der anderen Substanzen behindern kann, dass wir den sozusagen zurückhalten, die anderen Substanzen ranbekommen. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist. Wir sehen, dass die Patienten Arrhythmien haben nach Operation. Hast du total recht, kann man hierzu nichts sagen.
Okay, also ich denke aber, in der HEF-REF haben sie immer noch ihre Daseinsberechtigung und da müssen wir, glaube ich, dran denken. Aber ich glaube, wir werden zu kleinteilig. Machen wir lieber weiter. Und da hat Marvin was vorbereitet zum Snapshot-Register aus dem DGK-Kongress.
Ich darf das Lipid-Snapshot-Register vorstellen, zumindest den ersten Teil. Auch ein bisschen stolz, weil ich als Studienzentrum teilgenommen habe an dem Register, was das erste Mal im August durchgeführt wurde. Es ist ein Forschungsprojekt, was die Versorgungslage in Deutschland untersuchen soll und Versorgungslücken besser aufzeigen soll. Und es geht vor allem darum, wie LDL-Zielwerte in der ambulanten Versorgung sich einstellen lassen und vor allem, wie die Behandlungen und die Therapieerfolge sich zwischen den Kardiologen und den Hausärzten unterscheiden. Hierzu wurden 1500 Patienten mit Indikationen chronisches Koronarsyndrom in das Lipid-Snapshot-Register aufgenommen. Es wurden die LDL-Werte erfasst. Es waren 49 Kardiologen beteiligt. Es wurde auch das Lipoprotein klein a erfasst und die lipidsenkende Therapie. Und dies wurde verglichen mit einer aggregierten Analyse von anonymisierten elektronischen Patientendaten von Hausärzten. Hier handelt es sich um über 82.000 Patienten mit chronischen Koronarsyndromen, etwa nicht ganz 1.000 Hausarztpraxen. Das Lipid-Snapshot-Register wird wiederholt werden. Die nächste Phase ist gerade in Vorbereitung im Mai und 2025 soll eine erneute Runde erfolgen. Primäres Ziel war der Vergleich zwischen der Betreuung von niedergelassenen Kardiologen, von Patienten mit chronischem Koronarsyndrom und Patienten beim Hausarzt. Sekundäres Ziel war die Frage, wie genau Lipoprotein klein a dokumentiert ist und abgefragt ist, wie die vordefinierten Zielwerte a eben definiert wurden und auch erreicht wurden. Es gibt ja die zwei Zielwerte, die wir in Deutschland haben. Einmal die nationalen Versorgungsleitlinien, die nicht ganz so streng sind wie die europäischen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Und es sollten auch geschlechterspezifische Unterschiede herausgearbeitet werden und welche lipidsenkenden Therapien eingesetzt werden. Interessant, die Patienten waren vor allem männlich bei niedergelassenen Kardiologen zu über 75%, bei den Allgemeinmedizinern zu 60%. Das Alter der eingeschlossenen Patienten war in etwa mit 73 Jahren gleich. Das Ergebnis bei den niedergelassenen Kardiologen findet sich ein mittlerer LDL-Wert von 75 Milligramm pro Deziliter, bei den Hausärzten von 96 Milligramm pro Deziliter, also über 20 Milligramm pro Deziliter höher als bei den Kardiologen. Auch in dem Erreichen der Zielwerte schaffen die Kardiologen hier höhere Anteile. Wenn man jetzt den Ziel-LDL-Wert von 55 Milligramm pro Deziliter nimmt, schaffen unter den Kardiologen über 27% der Patienten den Zielwert zu erreichen, bei den Hausärzten nur 12. Selbst wenn man jetzt noch die Grenze auf 70 Milligramm pro Deziliter erhöht, in Anlehnung an die nationalen Versorgungsleitlinien, schaffen dann bei dem Kardiologen 50%, etwas mehr als 50% der Patienten den Zielwert, bei den Hausärzten nicht ganz 30%. Das spiegelt sich auch in den Therapien wieder. Bei den Kardiologen haben ja über 80% auch eine Statintherapie mit einer weiterführenden lipidsenkenden Therapie. Bei den Hausärzten sind es dann doch nochmal 10% weniger. Interessant ist, dass 26,6% der Patienten mit einem chronischen Koronarsyndrom bei den Hausärzten gar keine lipidsenkende Therapie haben. Bei den Kardiologen sind es 1,5%. Es gibt auch geschlechterspezifische Unterschiede. Wenn man das aufdröselt, stehen die Frauen insgesamt in der Behandlung schlechter da. Sie werden noch etwas seltener behandelt. 2,5% der Patientinnen mit Indikationen haben auch beim KLO keine Statinentherapie oder lipidsenkende Therapie. Bei den Hausärzten 33%. Insgesamt liegen auch die LDL-Werte im Durchschnitt bei den Frauen höher als bei den Männern. Und in den altersspezifischen Unterschieden hat sich gezeigt, dass ältere durch niedergelassene Kardiologen betreute Patienten einen tendenziell höheren Wert zeigen als junge Patienten. Und insgesamt zeigt diese Studie eine deutliche Versorgungslücke auf, sowohl in der überhaupt in der Behandlung mit den lipidsenkenden Therapien, als auch deutliche Lücken im Genderbereich, aber auch in den Altersunterschieden.
Okay, klingt ein bisschen tragisch, oder?
Realität, Stefan, das ist schlimmer.
Was ist die Realität?
Aber sag mal, Marvin, was mich interessiert, da hatte ich leider nicht die Zeit auf dem NGK, Oliver Weingärtner diesbezüglich ein bisschen zu nerven. Die Follow-ups sind ja mit denselben Patienten gedacht und wir hoffen, dass dann die Ärzte aufwachen, weil die werden ja nicht zu Interventionen sozusagen quasi gedrängt, sondern die also behandeln ja ihre Patienten, so wie ich das verstanden habe, ja nach wie vor genauso. Und dann gucken wir uns einfach im Verlauf das Armselige, also das, was jetzt so du dargestellt hast, was ja wirklich sehr traurig ist, dann weiterhin an, oder?
Da muss ich jetzt, glaube ich, widersprechen. Also mir ist aktuell nicht bekannt, dass das dieselben Patienten sind, sondern es ist tatsächlich noch einmal eine Runde, ja, einfach frei eingeschlossene Patienten. Das ist aktuell mein Kenntnisstand. Ich habe aber das Studienprotokoll noch nicht für die Runde im Mai.
Nee, ich glaube, ich bin ja bei dir. Es war eine provokative Frage, wenn ich ehrlich sein darf. Und ich bin ja mal gespannt, ob man bei den drei, sag ich mal, Snapshots, ja, dann zum selben Ergebnis kommt. Ob man sozusagen sich dreimal vor Augen führen muss, wie schlecht wir nach wie vor sind.
Aber reicht es denn, sich das immer wieder vor Augen zu führen? Muss man sich nicht überlegen, was man mal machen kann?
Ja, gut, wir haben ja einfach große Diskussionen, was auch der Professor Laufsamer wieder anspricht, zwischen der Gesellschaft für Allgemeinmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin sieht die Zielwerte kritisch, auch wenn es dafür solide und umfassende Daten gibt, die immer wieder betonen, dass die Kardiologie das zu streng sieht. Und diese Register sollen uns eben helfen, dass wir auch teilweise überhaupt Probleme haben, die Therapie zu etablieren. Ich meine, ein Viertel aller Patienten kriegen gar keine cholesterinsenkende und plaque-stabilisierende Therapie. Die profitieren überhaupt von keinem pleiotropen Effekten. Also das ist schon erheblich. Und es hilft jetzt auch, einfach darzulegen, dass wir hier ein strukturelles Versorgungsproblem haben und hier Herzinfarkte, kardiovaskuläre Ereignisse verhindern können.
Stefan, das dient letzten Endes als abschließendes Wort tatsächlich, um noch mehr Fakten zu haben, auch was die gegründete Herz-Hirn-Allianz anbetrifft und tatsächlich auch zusammen mit der Politik einfach mehr mit politischer Unterstützung da vorantreiben zu können, um tatsächlich unsere Patienten mit dem sehr hohen Risikoprofil in die Zielbereiche zu bringen.
Okay, na gut. Ich würde vorschlagen, ich mache einfach mal weiter. Weil ich wollte euch die Dedicate-Studie vorstellen. Das ist die DZHK-Studie Nummer 6. Die wurde beim ACC vorgestellt von Stefan Blankenberg aus Hamburg. Der war da einer der federführenden Autoren im New England publiziert. Und das war eine randomisierte Non-Inferiority-Studie, die an 38 deutschen Zentren gemacht wurde. Dabei wurden die Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose und niedrigem bzw. intermediärem Risiko randomisiert. Entweder erhielten sie eine TAVI oder sie erhielten eben eine klassische OP zur Implantation einer Aortenklappe. 1400 Patienten mit einem mittleren Alter von 74 Jahren wurden da randomisiert. Die hatten im Schnitt eine normale EF. 46% der Patienten hatten NYHA Klasse 3 oder höher. Ein Drittel waren Diabetiker. Die hatten zur Baseline einen STS-Score von 1,8, was letztlich bedeutet, dass das Risiko in 30 Tagen nach der Prozedur zu versterben bei 1,8% lag. Der primäre Endpunkt war ein Tod aus jedwedem Grund oder Schlaganfall. Und der tauchte in 5,4% der Patienten innerhalb eines Jahres nach TAVI auf, nach der chirurgischen Intervention bei 10%. Man muss sagen, dass die Kaplan-Meier-Kurven innerhalb des ersten Monats schon signifikant auseinandergehen und dass man insgesamt zwar eine niedrige Ereignisrate hat, aber dass die Ergebnisse oder die Kaplan-Meier-Kurven, wenn man sich die anschaut, das ist schon beeindruckend, dass da die TAVI deutlich überlegen ist. Vom Studiendesign her ist sie non-inferior. Vorteile der Studie sind sicherlich, dass sie nicht industriegefundet war, dass die Hard-Teams die Möglichkeit hatten, welches Device implantiert werden sollte, auszusuchen. So sind zum Beispiel in der EU deutlich mehr verschiedene TAVI-Typen vorhanden und verfügbar als in den USA. Es waren insgesamt 43% weibliche Teilnehmer oder Patienten, die hier randomisiert wurden. Das sind deutlich mehr als in den vorangegangenen Studien, wie zum Beispiel Partner 3 oder die Evolut Low-Risk-Studie. Und was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass wir eigentlich immer noch keine Daten haben zu jüngeren Patienten. Wie gesagt, das mittlere Alter war hier 74 Jahre. Das heißt, es fehlen uns Daten für Patienten, die 10 oder 15 Jahre jünger sind. Wir wissen nach wie vor nicht, was mit Bikuspidenklappen los ist. Viele Patienten sind ja dafür eine TAVI nicht so richtig geeignet. Was ist mit der längerfristigen Haltbarkeit der TAVI? Aktuell haben wir Daten für den Einjahres-Follow-up. Die Autoren warten auf den Fünfjahres-Follow-up. Und was ist, wenn eine TAVI defekt ist? Kann die ersetzt werden? Das wissen wir letztendlich auch noch nicht, sozusagen TAVI in TAVI. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge offene Fragen, obwohl es schon eine ganze Reihe von den Studien gab, die die Überlegenheit der TAVI hier gezeigt haben. Was denkt ihr?
Ja, die Studie war ja schon so geplant, dass sie positiv ausgeht. Ja? Also das haben die Kollegen geschafft. Ja? Ich finde es großartig, es ist die erste, sagen, leitlinienbestimmende oder zukünftig leitlinienbestimmende Studie, die aus dem DZRK gefördert ist. Das ist, glaube ich, aber ein großer Erfolg des Netzwerks. Das ist irgendwie fantastisch. Und dass so eine Studie aus Deutschland kommt, finde ich, ist auch, glaube ich, ein fundamentaler Meilenstein, den wir da gemeinsam erreicht haben. Ja, das ist, muss man auf jeden Fall an der Stelle anführen. Ich glaube, was meine ich damit, wenn ich sage, das ist eine Studie, die darauf konstruiert war, erfolgreich zu sein, als Non-Inferiority-Studie angedacht oder geplant, muss man sagen, wer hatte damit gerechnet, dass die TAVI relevant schlechter sein wird als der operative Eingriff? Das ist Nummer eins. Dann muss man sagen, Nummer zwei, Non-Inferiority-Margin war bei 14%. Ja? Also die TAVI hätte auch 10% schlechter sein können als die operative Eingriff. Man hätte immer noch gesagt, das ist non-inferior. Ja? Also das finde ich auch ein ziemlich breit angesetztes Non-Inferiority-Margin. Aber all diesen Dingen zum Trotz, wie du beschrieben hast, Stefan, das ist ja das, was die Daten jetzt zeigen, im Nachhinein würde man sagen, hätte man sie auch auf Superiority powern können, hätte funktioniert. Ja? Das ist das Besondere. Und was ich aber spannend finde, wenn man sich die Kaplan-Meier-Kurven anschaut, ist, dass innerhalb des im ersten Monat ist die Ereignis, die Event-Rate in beiden Gruppen fast deckungsgleich. Was ich auch nicht erwartet hätte, ich hätte gedacht, dass man sagen, dass der Erfolg der TAVI erst im Verlauf kommt, dass sagen perioperativ die Komplikationsrate und auch die Mortalität höher ist als in der TAVI-Gruppe. Aber es scheint ja sagen, da nicht so zu sein. Es ist ja häufig bei so interventionellen Eingriffen versus OP, dass es sagen, bei der OP es mehr Eingriffe gibt und dass es im Verlauf sich dann mal so irgendwie anders zeigt, aber scheint hier nicht zu sein. Das heißt irgendwie, also man kann in beide Richtungen sagen, entweder TAVI ist genauso gefährlich wie die OP, perioperativ, oder beide sind gleich sicher. Ja? So, und der Vorteil kommt über die Zeit.
Aber es wird hier ein Follow-up geben, richtig?
Es wird ein Follow-up geben und der wird nach 5 Jahren, wollen die Daten nochmal analysiert werden. Und das wird wahrscheinlich ja auch positiv sein. Also würde mich ja sehr wundern, wenn es nicht so wäre.
Das stimmt. Auf der anderen Seite sind diese Number of derjenigen, die observed werden, wird hier gerade bei dem Patientenkollektiv immer kleiner, ne, nach hinten.
Ja, das ist richtig. Na gut, ich finde, wir machen wieder direkt weiter. Und da hat als Abschluss gewissermaßen Xenia etwas vorbereitet zu einer Web-App von Steven Nissen.
So ist es. Ja, jetzt auf dem ACC vorgestellt und wirklich brühwarm am 8.4. im Jack publizierte Arbeit. Und da geht es um technologiegestützte Web-Anwendung für den Zugriff von Verbrauchern zu einem rezeptfreien Statinpräparat. Wir wissen, Statine, die kardiovaskuläre Folgen verlängern können, aber Das haben wir auch gerade schon von Marvin gehört, was für ein großer Anteil unserer Patienten gar keine lipidsenkende Therapie, also im Sinne auch der Statine nicht bekommt. Und Herr Nissen und Paul Rittger schreiben sogar weniger als die Hälfte unserer Patienten, die nicht behandelt werden. Nun, die Idee war sozusagen ein rezeptfreies Statin, was sozusagen dann den Patienten den Zugang zu Statin zu verbessern. Und dann wollte man natürlich auch die Übereinstimmung zwischen der Einschätzung von Ärzten und dann letzten Endes den Verbrauchern, also ich nenne sie jetzt nicht mehr Patienten, sondern Verbraucher, hinsichtlich der Eignung für eine rezeptfreie Statinbehandlung mit Hilfe einer technologiegestützten Selbstauswahl, TAS als Webanwendung, Web-App zu untersuchen und die Auswirkung auf die vor allem dann LDL-Senkung zu bewerten. Eine prospektive 6-monatige Studie zur Bewertung dieser Anwendung, dieser Web-App, mit der die Teilnehmer ohne medizinischen Hintergrund, da wurden explizit Schwestern und alle, die mit medizinischen, auch sagen wir mal, beruflich und so weiter zu tun hatten, explizit quasi ausgeschlossen und ein Statin mittlerer Intensität sozusagen auf den Grundlagen der aktuellen Richtlinien sich zu qualifizieren, zu bekommen. Demografische Informationen, Cholesterinwerte, Blutdruck und begleitende Medikationen sollten dann in die Web-App sozusagen eingeführt werden. Und dann ergaben sich 3 Antworten von dieser Web-App: nicht einnehmen, einen Arzt fragen oder okay zum Einnehmen. Die Studie umfasste 1196 Teilnehmer, Durchschnittsalter 63, 39,6% Frauen, 79,3% Weiße, 11,7% Schwarze und 4,1% mit eingeschränkter Lese- und Schreibfähigkeit. Der mittlere LDL-C-Wert lag bei 139,6 Milligramm pro Deziliter. Und das berechnete 10-Jahres-Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung betrug im Median 10,1%. Nun, wie war denn das Studiendesign? Das Konzept war tatsächlich ohne einen jeglichen persönlichen Kontakt zu uns, zu Ärzten, die Personen, die Verbraucher sozusagen zu behandeln. Die erhielten eine Mail mit diesem Link. Und wenn sie keinen Blutdruck oder keine Lipide hatten, dann hat man sie sozusagen in lokale Apotheke, in medizinische Einrichtungen, in zum Beispiel Einzelhandelsgeschäften, das geht in Amerika, oder man hat ihnen tatsächlich nach Hause so ein Testkit geschickt, damit die dann auch Blutdruck und Lipide eingeben konnten. Dann hatten die eine virtuelle Visite und dann hatten die auch Kontakt mit dem Arzt. Und das ist jetzt der springende Punkt, weil man hat ja auch verglichen, wie denn sozusagen das Ergebnis, was die Patienten eingegeben haben, im Vergleich natürlich auch zu dem, was die Ärzte eingeschätzt haben. Und der Kontakt bestand darin, dass sie mit dem Arzt sich unterhalten haben, Einverständniserklärungen unterschrieben haben, logischerweise. Und dann, die Ärzte wussten aber nichts von dem Ergebnis dieser Web-App, sondern die hatten die Unterlagen von den Patienten, die mussten sie mitbringen und so haben sie ihr Risiko eingeschätzt. Patienten konnten sich dann entscheiden, ob sie das Präparat für 45 Tage oder 90 Tage geschickt bekommen. Und so ging das Ganze auch bis zu dem Follow-up von 6 Monaten, dass sie immer wieder Werte eingegeben haben, aber vor allem sich auch immer sozusagen Nachschub von dem Statin und haltet euch fest, mein geliebtes Rosuvastatin 5 Milligramm. Ich komme zum Schluss. Diese Daten, die uns gezeigt wurden, dass die anfängliche Selbstselektion über die Web-App führte bei 90,7% der Teilnehmer zu einem Ergebnis, das mit der Einschätzung auch der Ärzte übereinstimmte. Und 98,1% hatten während der Behandlung ein übereinstimmendes Endergebnis. Die mittlere, und das ist das wirklich das Faszinierende, die mittlere prozentuale Veränderung vom LDL-Cholesterin betrug 35,5%. Schwerwiegende Ereignisse, haltet euch fest, 2,3% der Teilnehmer, die überhaupt nicht auf das Statin zurückgeführt worden sind. Wir können festhalten, diese Studie hat tatsächlich gezeigt, dass eine technologiegestützte Web-App mehr als 90% der Verbraucher die korrekte Selbstauswahl für die Einnahme von Statin erzielt hat. Und auch noch mit 5 Milligramm Rosu eine wunderschöne LDL-Senkung von 35%.
Ja, klasse.
Ist genial.
Also, was mich fasziniert hat, ist, dass die 130.000 Leute zunächst mal geantwortet haben auf diese Werbung für die Teilnahme, dass davon 110.000 ausgeschlossen wurden und 38.000 davon waren Healthcare Professionals. Das heißt, irgendwie ist das Interesse bei den im Gesundheitswesen Arbeitenden besonders hoch gewesen.
Die wurden aber ausgeschlossen, Stefan. Genau, das ist halt der springende Punkt. Das liegt auch die Betonung darauf, weil man tatsächlich einfach den Fokus darauf gelegt hat, einen, ich sag mal, Verbraucher, der nichts davon, gar keine Ahnung hat, um zu gucken, ob wir haben es ja gerade von Marvin auch gehört, wir Ärzte haben einfach noch nicht geschafft, unsere Patienten einzustellen und so eine Web-App. Kann das durchaus, und wir haben es ja jetzt gesehen. Ich war selber fasziniert, als ich das vom Herrn Nissen, der hat es ja auch kommentiert, in einem kleinen Video gehört habe. Also es war wirklich, muss ich sagen, tolle Arbeit.
Xenia, diese Apps, die ermöglichen uns Riesenmöglichkeiten, den Patienten wieder mehr an die Hand zu geben, mehr zumindest gefühlte Eigenverantwortung zu übernehmen, Eigenentscheidungen zu treffen. Und wir müssen viel mehr auf solche Apps eingehen. Wir haben seit kurzem auf dem deutschen Markt auch eine App zur Verfügung für das chronische Koronarsyndrom. Und diese App konnte zeigen in der Zulassungsstudie, dass sie zum Beispiel nur durch die Anwendung der App das LDL um 17% senken. Also es ist schon enorm, was diese digitalen Gesundheitsanwendungen uns bieten. Und wir müssen da wirklich open-minded sein und das viel mehr noch in unseren Alltag integrieren.
Wobei ich immer so ein bisschen die Sorge habe, dass es gibt so einen Haufen von unsinnigen Apps da in dieser großen, weiten Welt. Wie stellen wir sicher, dass wir tatsächlich ja in irgendeiner Art und Weise überprüfte, zertifizierte oder wie auch immer geartete Apps haben?
Naja, wir haben ja das Verzeichnis, das Tiger-Verzeichnis des BfArMs, des Bundesinstituts für Arzneimittel- und Medizinprodukte. Da waren ja ursprünglich schon mal 70, 80 zugelassene Tiger-Anwendungen, die zulasten der Krankenkasse verordnet werden konnten, drin. Das hat sich auch schon wieder reduziert auf zeitweise unter 50. Also diese Apps müssen sich ja durch Studien auch beweisen, nicht nur durch eine. Die müssen dann zunächst eine Zulassungsstudie vorlegen und die müssen dann nach einem Jahr eine noch aufwendigere Bestätigungsstudie vorlegen, um dauerhaft in das Verzeichnis des BfArM aufgenommen zu werden. Also wir haben in Deutschland zumindest, und Deutschland ist der Vorreiter, doch ein gutes Verzeichnis und hier auch eine gute Behörde, die auch die Qualität überwacht. Also das sind auch schon wieder Apps rausgeflogen. Aber wenn eine DIGA es mal langfristig reingeschafft hat in das Verzeichnis, dann kann man das als wissenschaftlich validiert bezeichnen.
Okay, super. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen mit unserer Sonderfolge.
Ja, ich darf dann zusammenfassen von unseren spannenden Themen heute, die das letzte Wochenende zutage geführt hat. Javid hat uns Reduce AMI vorgestellt und gezeigt, dass Beta-Blocker keinen Vorteil bei Patienten nach und mit Herzinfarkt bringen, sollte die Pumpfunktion erhalten sein, also keine weiterführende Indikationen zum Beta-Blocker bestehen. Ich habe das Snapshot-Register vorgestellt, was erhebliche Versorgungslücken aufgezeigt hat und die Notwendigkeit gezeigt hat, dass wir uns wirklich um die leitliniengerechte Versorgung weiter bemühen müssen. Wir haben von Stefan vorgestellt bekommen, dass auch Patienten mit niedrig bis mittlerem Risiko von der TAVI möglicherweise profitieren können, wobei Langzeitdaten hier noch ausstehen. Und Xenia hat uns die neue Welt der DIGAs bzw. der Apps vorgestellt, die sicherlich mehr und mehr Einzug in unseren Alltag finden werden. Somit darf ich die nächste Folge ankündigen. Am 15. Mai werden wir uns dann wiederhören mit der Folge Nummer 41. Und dann wünsche ich bis dahin alles Gute.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.